Physikalische Soiree 252. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Und wir machen wieder mal einen Riesenschritt weg von der Physik hin zur Biologie, zur Zoologie, ja, zu den ganz kleinen Tieren, wobei man dann wieder zur Physik zurückkommt, sobald es um die Sinne geht. Wenn es um Vibration geht, um Informationswahrnehmung und Übertragung, Sensoren, die man im Skelett irgendwo hat, dann sind wir schwer in der Physik. Und worum geht's heute? Es geht um die Spinne. Ich mache nämlich gerade eine Radiosendung über die Spinne und ja, ich bin zu Gast bei Christoph Hörweg, dem Leiter der dritten zoologischen Abteilung und dem Kurator der Spinnensammlung am Naturhistorischen Museum in Wien. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, danke fürs Vorbeikommen.
Soweit habe ich alles richtig noch gesagt, oder?
Alles wunderbar. Wie gesagt, ich bin Leiter der Spinnentiersammlung, muss man sagen. Spinnen sind nur ein Teil der Spinnentiere. Da sind wir vielleicht schon beim ersten Punkt. Ja, was macht die Spinne aus? Ich sage immer, man muss einmal klein beginnen. Der Unterschied Spinne-Insekt, da fängt es oft schon an. Mhm. Und das trifft sich ganz gut, weil wir auch im Naturhistorischen Museum Wien da quasi zwei verschiedene Abteilungen haben, die das aufgeteilt haben. Meine Abteilung sind wirklich die Insekten und meine Abteilung sind quasi alle anderen wirbellosen Tiere, die keine Insekten sind, wie eben zum Beispiel die Spinnen, Spinnentiere. Und ja, und das Einfachste ist natürlich 8 Beine oder 6 Beine. Da kann man schon eine leichte Unterscheidung treffen. Und ich werde natürlich oft gefragt, welches Tier ist das? Da kommt irgendein Foto, was vielleicht oft unscharf ist. Und da sieht man schon, wie schwer es ist, Tiere im Feld, im Freiland draußen, so genau zu beobachten, dass man vielleicht auch im ersten Moment wirklich sagen kann, sind das 8 oder 6 Beine? Weil Fühler gibt's ja auch. Ist das jetzt ein Beinbau oder nicht? Und das ist schon mal total spannend. Und sonst natürlich alles, was Flügel hat und fliegen kann, sind Insekten. Beziehungsweise, ich sage schon noch immer, auch Spinnen können fliegen. Glaubt man vielleicht im ersten Moment nicht, aber wenn man im Herbst an den Altweibersommer denkt und den Spinnfaden, und da haben wir auch schon wieder eine Besonderheit der Webspinnen, dass sie einen Spinnfaden für Radnetze, Kokonbau und so weiter haben, aber eben auch zur Fortbreitung. Wenn der Spinnfaden in die Luft entlassen wird und durch den Wind, werden dann eben die Jungspinnen zum Beispiel auch verdriften und können, wenn man so will, auch fliegen. Und so können sie auch, Inseln vor einer Küste besiedeln oder eben, Lebensräume, die ein bisschen weiter weg sind. Weil zu Fuß, selbst mit 8 Beinen würden sie nicht so weit kommen.
Aber ist es wirklich die Anzahl der Beine, die die große Unterscheidung da macht?
Nein, also es gibt natürlich, der Körper selbst, da haben wir einen Spinnenvorder- und Hinterleib, die Insekten sind meist dreigliedrig, der Körper. Also es gibt schon ein paar Merkmale, aber das ist, wenn man so will, das Augenscheinlichste. Aber natürlich auch die Augen, die Sinne sind da anders. Spinnen haben im Regelfall 8 Augen. Nicht alle, es gibt auch Spinnenfamilien, die nur 6 Augen haben. Zum Beispiel eben gibt es eine Familie, die heißt sogar 6-Augen-Spinnen. Oder die bekannten Zitterspinnen haben zum Beispiel nur 6 Augen. Also das gibt es auch alles. Nein, also es ist aber schon, sage ich mal, augenscheinlich ein Unterschied. Und Webspinnen sind auch nur ein Teil der Spinnentiere. Dazu gehören ja auch, kennt man, Skorpione oder auch falsche Skorpione, Pseudoskorpione genannt. Da ist das bekannteste Beispiel wahrscheinlich der Bücherskorpion.
Den mögen die Imkerinnen und Imker gern, weil der hält die Varroamilben von den Beuten fern.
So ist es, genau. Da gibt es auch einen, angewandten Bereich, wo auch noch nicht ganz so klar ist, ob das 100%ig funktioniert, aber ja, das ist so ein Ansatz. Genau, aber die sind im Regelfall so klein, die Pseudoskorpione, dass man sie kaum sieht. Die sind normalerweise in der Laubstreu, unter der Baumrinde, also da muss man schon genau schauen, dass man sieht. Eher kennt man noch dann auch die Weberknechte, die dann zum Beispiel auch gern mit Zitterspinnen verwechselt werden, weil sie eben auch diese langen, dünnen Beine haben. Da, wenn man genau schaut, die Zitterspinne hat wirklich diesen zweigliedrigen Körper einer Spinne. Der Weberknechte hat den Körper quasi in einem. Mhm. Wäre auch so auf den ersten Blick, um das festzustellen.
Der Weberknecht hat ja eine gute Presse, weil er einfach mit seinen 2 Namensteilen Weber und Knecht eigentlich sehr fleißig daherkommt und eigentlich keine schlechte Presse hat.
Ja, da stimmt, da hört man eigentlich kaum was. Also das Einzige ist, wenn so Massenansammlungen an Weberknechten unter Brücken oder so kommen, da gibt es invasive Arten, da fallen sie eigentlich auch nur auf, sonst eigentlich sehr selten. Und das stimmt. Und auch der Name macht durchaus etwas aus, ob man sich davor vielleicht fürchtet oder nicht.
Er hat keine Spinndrüse, keine Giftdrüse, aber er hat eine Stinkdrüse.
Genau, das ist auch eine gute Möglichkeit, sich zu wehren mit Stinkdrüsen. Und ja, wenn wir jetzt schon bei den Giftdrüsen sind, bei den Giften, das ist natürlich auch ein, sagen wir, ein tolles Tool, das die Spinnen haben. Aber ja, die klassische Frage, die ich immer bekomme, ist diese Spinne giftig? Mhm. Das ist immer schön und ja, wirklich nett darzustellen. Natürlich sind sie giftig. Sie haben ihr Gift eben, um die Beute zu überwältigen. Aber was die Leute natürlich interessiert, ist sie für mich, ist sie für den Menschen gefährlich? Mhm. Und da kann man eigentlich ja sehr schön sagen, von über 52.000 verschiedenen Webspinnen, die wir weltweit haben, sind vielleicht 50 jetzt wirklich für den Menschen, sagen wir mal, potenziell tödlich gefährlich. Also ein ganz, ganz kleiner Anteil. Und ja, bei uns in Mitteleuropa brauchen wir uns eigentlich vor überhaupt keine Spinne fürchten. Der ja sehr oft in diversen Sommerlöchern vorkommende Amendornfinger zum Beispiel ist, wenn man so will, die giftigste Spinne, und das wäre aber so wie ein Bienen- oder Wespenstich jetzt von der Symptomatik her.
Und da muss man schon den Finger irgendwo reinstecken in eine
Höhle. Auch das. Also eine Spinne beißt nicht, sagen wir, zum Spaß zu. Dafür ist das Gift eine zu wertvolle Ressource. Sie muss schon wirklich ziemlich gequetscht sein. Also ich sage immer, man kennt das eher von Skorpionen, in den Schuh, wo jetzt die Spinne oder der Skorpion drin ist, wenn ich da reinsteige, dann ist klar, dann wird sie sich wehren. Aber dass man jetzt so im Schlaf, da ruhig da liegend, plötzlich die Spinne wild daherkommt und einen überwältigt, das wäre nicht der Fall.
Aber wie ist es, wenn ich eine Kreuzspinne irgendwo in der Ecke habe, die erkennt man ja an diesem Kreuz, und ich nehme die mit der Hand und werfe sie raus, wie es ich normalerweise machen würde, weil ich eben keine Angst habe. Ich habe da schon ein bisschen im Hintergrund, die beißt.
Ich würde sagen, kann man vielleicht nicht ausschließen, aber gerade Kreuzspinnen, die eigentlich in ihrem Radnetz sitzen, im Regelfall, außer dann ja auch hin und wieder auf der Seite in so Schlupflöchern, die stören überhaupt nicht, weil sie sage ich mal, ihre Behausung da haben und jetzt nicht einmal irgendwo wild herumlaufen. Aber generell gilt, dass man auch Tiere, die man zum Beispiel auf der Haut sitzen hat, dass man da nicht draufschlagt oder versucht, das wegzubringen.
Einzumassieren.
Sondern einfach so mit seiner seitlichen Wischbewegung das versuchen abzuwenden.
Einer seitlichen, ruhigen und nicht hysterischen Wischbewegung.
So ist es, Meistens ist es ja eher der Schreck, der einem da vielleicht in die Glieder fährt, aber eben wenn man weiß, man braucht sie nicht fürchten, das ist halt einfach, wir sind in dem Fall ein Stein, wo die Spinne drüber krabbelt oder jetzt von mir ist auch ein Insekt, ganz egal. Wir sind auch Teil der Natur und können da natürlich auch mit dem ein oder anderen Wechselwirkung leben oder leben müssen.
Apropos Teil der Natur, wir haben seit einigen Monaten ein Terrarium zu Hause, das wir mit Moos aus dem Wald gestaltet haben. Und die Anzahl an kleinen Tieren, die es jetzt in der Wohnung gibt, ist schon gestiegen. Meine Kinder haben mir ein SMS geschickt mit Bildern von solchen Spinnen, die gestern gefunden wurden in der Dusche. Ich zeige es Ihnen einmal einfach so.
Genau, das sieht man wieder. Kleine Spinnen gibt es natürlich auch. Und da vor allem auch sehr viele Baldachinspinnen, die Linifiden, die sind auch, wenn man so will, wenn man jetzt auf die Spinnen genauer eingeht, weltweit nach den Springspinnen diejenige Spinnenfamilie mit den meisten Arten. Und die sind aber eben oft so klein und kaum zu unterscheiden. Da gibt es, glaube ich, weltweit 5.000 Arten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel in Österreich gibt, die auch ich alle teilweise noch gar nicht gesehen habe. Also das ist so ein klassisches Beispiel, wo man anhand eines Fotos oft gar nicht viel sagen kann. Also aber vielleicht die Familienzugehörigkeit. Mhm. Aber genau deshalb gibt es auch uns hier im Naturhistorischen Museum, darum gibt es eine wissenschaftliche Sammlung, um eben Belegexemplare haben zum Vergleich. Weil wenn ich das Tier dann unter dem Mikroskop habe, dann kann ich mir eben genau anschauen, die Körperform, den Habitus heißt das, wie das ausschaut. Aber eigentlich entscheidend bei den Spinnentieren sind, auf dem Foto sieht man es auch sehr schön, vorne die beiden Taster. Die sind so boxhandschuhartig vergrößert, sage ich immer. Mhm. Das deutet schon auf ein Männchen hin. Und das ist eben auch das Organ, was er braucht, um den Samen dann in die weibliche Geschlechtsöffnung zu bringen. Die Weibchen haben dann auf dem Vorderleib, auf der Bauchseite, also am Hinterleib auf der Bauchseite eben auch so eine Öffnung, oft so sklerotisiert. Und da passt eben dieser Taster genau rein nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und das ist auch die Möglichkeit, wo wir dann im Mikroskop Arten unterscheiden können.
Es macht sie auch wirklich mächtig beeindruckend. Also man sieht eindeutig auf diesem Foto 8 Beine und diese Boxhandschuhe vorne und
genau,
diese
man kann schon mal sagen, männliche Spinne.
männliche Spinne.
Genau. Und möglicherweise eben dann auch die ein oder andere Familie, müsste ich mir dann genauer anschauen.
Wie geht der Spinnenwissenschaftler damit um, wenn er die zu Hause am Duschvorhang hat oder an der Wand?
Ich würde sie einfangen und mir dann genauer im Mikroskop anschauen. Aber dieses Privileg hat natürlich der Otto-Normalverbraucher nicht oder der Bürger. Aber ich stehe auch zur Verfügung, eben wenn Leuten solche Gegebenheiten passieren und sie mehr wissen wollen, dass sie mir die Spinne vorbeibringen oder eben vielleicht kann man vorher anhand eines Fotos was machen. Ist auch immer wieder spannend, einfach um auch, ja, wenn man so will, Fundmeldungen zu generieren. Wichtig ist dann auch immer, ich bekomme Fotos geschickt, ich habe hier im Schlafzimmer diese Spinne gefunden, was ist das? Und dann muss man mal auch den Leuten einmal bewusst machen, ja, das Schlafzimmer kann überall sein. Ich frage dann immer sehr indiskret, na, wo ist denn Ihr Schlafzimmer? Ich weiß das nicht, weil es kann in einer Wohnung sein, in einem Haus, in der Stadt, am Land. Wie ist die Umgebung? Ist das in, weiß nicht, Ostösterreich, Westösterreich? Und all diese Info ist einfach notwendig, um eben auch zur Bestimmung mit beizutragen, weil es gibt eben Arten, in Wien haben wir über 420 verschiedene Spinnenarten, weil wir einfach durch den pannonischen Einfluss vom Osten sehr viel Spinnen haben, städtisch gibt es natürlich einiges und so weiter, aber in den Alpen 2000 Meter Höhe, wenn dort jemand eine Spinne findet, kann das ganz was anderes sein, was Spezielles, ein Endemit, der nur dort vorkommt. Also darum ist diese Hintergrundinfo immer sehr wichtig und ich finde es auch immer schön, die Leute auch dafür ein bisschen zu begeistern und ihnen bewusst zu machen, wie wichtig ist. Weil das spielt dann auch wieder, sage ich mal, für Naturschutz oder überhaupt Schutz von Lebensräumen eine Rolle. Weil nur wenn ich weiß, es ist wichtig, dass, keine Ahnung, diese Spinne, die da nur im Moor vorkommt, eben auch geschützt werden muss, dann kann man auch sich auch vielleicht bewusster für so etwas einsetzen.
Aber ungeziefertechnisch in unserer Wohnung ist jetzt kein Handlungsbedarf.
Nein, also im Regelfall nicht. Im Gegenteil, die Spinnen sind ja eben als Räuber, die unter Anführungszeichen wahllos die Insekten fressen, da eigentlich wirklich Nützlinge und halten uns oder bewahren uns vor einem Überhang von Insekten, die sich oft dann noch schneller vermehren können. Und bei den Spinnen ist das überhaupt toll. Sie sind eben da relativ flexibel und können auf das Nahrungsangebot eingehen, was da gibt. Wenn es mehr gibt, dann fressen sie auch mehr, werden größer, können mehr Nachkommen produzieren, was dann wieder hilft in Zeiten, wo es vielleicht nicht so viel Nahrung gibt. Also ich glaube, es gibt eine Studie, das geheißen hat, so 800 Tonnen Fleisch, also Insekten, werden vertilgt von den Spinnen und das ist wesentlich mehr, als wir Menschen quasi weltweit in einem Jahr essen. Und also es zeigt schon auch die ungeheure Dimension und auch wie komplex einfach die Natur sein kann und die ganzen Nahrungsnetze und dass immer jedes Tier da auch seinen Anspruch hat, in ökologischen Nischen da entsprechend tätig zu sein. Und man merkt eben auch, wenn zum Beispiel der Mensch da in irgendwelche Lebensräume zu sehr eingreift, wie schnell ein Gefüge da auch gestört sein kann.
Ich lese ja gerade so ein schönes Buch über Naturgeschichten, so die großen Erzählungen in der Biologie und Naturgeschichte, diese prägenden Erzählungen. Und da ist eine davon von John Crompton, war ein britischer Schriftsteller. 1954 hat er geschrieben über eine Spinne, über die Wolfsspinne. Und da beschreibt er genau, wie das ist mit dem Fressen. Ich spiele Ihnen das mal vor, weil die Wolfsspinne hat nämlich kein Netz, sondern muss das irgendwie anders machen.
Der Wanderer, der gemütlich vor sich hintrottet, wird aus seinen Gedanken gerissen, als etwas wie ein Schnellzug auf ihn zufährt. Die Tarantel ist über ihm, bevor er noch ans Weglaufen denkt. Entweder wird er gleich gegessen oder in den Keller gebracht, um später gegessen zu werden. Wobei Lycras, die Wolfsspinne, ist nicht so sadistisch wie eine Aranea, eine Webspinne. Sie hat keine Fäden, um ihre Beute zu fesseln und auch kein Netz, um sie zu blamieren. Das heißt aber auch, dass sie öfter fressen muss. Auf ihre Art am besten knuspriges Fleisch. Aber sie isst nicht wirklich das Fleisch, keine Spinne macht das. Sie kaut es, um die Flüssigkeit daraus zu extrahieren. Es ist kein schönes Essen, das man hier beobachtet.
Ist schon eine schöne Beschreibung, oder?
Spannend. Na, ich liebe auch diese, sagen wir, älteren Beschreibungen. Oft ist ja noch sehr schön blumig und wirklich mit Sprache arbeiten. Das ja, fehlt der Wissenschaft heutzutage oft. Nein, also es kommt immer darauf an, wofür man das braucht. Na, gefällt mir gut. Ja, und zeigt eigentlich schon sehr schön auch den Unterschied und die Beobachtung. Ja, dass Wolfsspinnen im Regelfall eben kein Netz haben und Radnetzspinnen, wie der Name auch schon sagt, eben diese schönen klassischen Radnetze bauen können.
Wissen Sie, wo die Radnetzspinne das abspeichert, wie man ein Netz baut? Also von der Gedankenleistung her oder von der ist es ein, es ist kein Reflex oder ist es ein Instinkt oder wo macht man das als Spinne?
Muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich könnte mir schon vorstellen, oder ich gehe eigentlich davon aus, dass sich das eben schon so dann entwickelt hat, dass das, ja, wenn man so will, genetisch vorprogrammiert ist. Weil ja auch, wenn zum Beispiel das Radnetz zerstört wird, jetzt durch ein größeres Beutetier oder auch wenn der Mensch da durchgeht, eigentlich dann relativ schnell auch der Instinkt oder sagen wir, wie auch immer das Programm kommt, der Spinne auch das wieder auszubessern, macht ja auch Sinn, weil damit fange ich ja meine Beute. Also das ist, wenn man so will, man hat jetzt am Anfang einen recht großen Aufwand, einmal so ein Netz zu bauen, ist ja auch total spannend, da zuerst festere Fäden, damit man das Konstrukt, den Außenrahmen schafft, dann eben ja ein bisschen dünnere, diese Radialfäden und dann am Ende auch noch vielleicht diese Klebspirale mit diesen Klebetröpfchen, wo auch die Beute hängen bleibt. Und da sieht man auch, dass die Spinnseide sehr divers ist. Also die Spinne kann da oft 6, 8 verschiedene Typen produzieren oder auch für die Kokons dann wieder was, ja, sagen wir, Wolligeres, Weicheres machen. Oder man kennt vielleicht am ersten so ein Kokon von einer Wespenspinne, der dann außen so pergamentartig ausschaut. Also der ist dann auch sehr robust und macht natürlich Sinn. Genau das, dazu ist er da, der Kokon, dass die Eier eben den Winter überdauern, ungünstige Wettersituationen, Regen, Temperatur und so weiter. Und das zeigt einfach eben, alles in der Natur hat ja eigentlich einen Sinn und wird unter Anführungszeichen nicht zum Spaß gemacht, sondern hat sich lange entwickelt, weil es eben sinnvoll ist.
In der Erzählung von John Crompton wird auch beschrieben, wie diese Spinne ihren Kokon transportiert und was sie tut, wenn sie ihn verliert. Sie ist ganz wild drauf, den auch wirklich festzuhalten. Aber irgendwann platzt er auf und die jungen Spinnen kommen von Vorschein und das ist doch auch eine hübsche Stelle, die ich hier dabei habe.
Ja, bitte.
Im September platzt der Kokon auf und nach kommen die 200 kleinen Spinnen zum Vorschein. Sie wissen genau, wo sie hin müssen und bleiben bei der Mutter. Man braucht fast eine Lupe, um es zu sehen, aber sie sind perfekte Spinnen in jeder Hinsicht, wie die Eltern. Sie haben ihren Verstand im Griff und zögern nicht. Das Aufbrechen des Kokons hat sie ein wenig verstreut, aber sie sammeln sich und laufen zu dem Berg vor ihnen, der ihre Mutter ist. Sie finden ihre langen Beine und strömen hinauf auf ihren Rücken, so wie die Passagiere auf das Dach eines Busses. Ihre Körper sind in Reihen dicht gepackt und ihre Beine ineinander verwickelt. Zum Glück gibt es keinen Schaffner, der sie allesamt herunterwirft. Kein Platz hier oben, würde man hören. Erst einmal an Bord sitzen sie still und fein.
Und er schreibt dann auch weiter, dass unter Umständen eine Spinne, die Spinnenmutter, dann 2 Ladungen von Kindern hat, wenn wenn sie zusammenstoßen und die irrtümlich alle auf sie krabbeln, auf die eine, und dann geht die dann mit 400 Kindern am Rücken spazieren und solchen Dingen.
Na, ist total spannend und zeigt dem auch, wie wertvoll es ist, eigentlich sich nur draußen in der Natur mal hinzusetzen und zu beobachten. Man kann eben so viele tolle Dinge dann auch sehen und entdecken, aber nur dann, wenn man das auch wirklich macht. Und na, es zeigt sehr schön, genau, der Kokon wird dann wirklich auch mitgetragen, an den Spinnwarzen hinten angeheftet. Und ja, einfach, ja, wenn man so will, das ist schon perfekte, ja, Brutpflege eigentlich. Also Spinnen sind wirklich auch gute Eltern, vor allem eher Mütter, gute Mütter in dem Fall, sagt zum Beispiel auch der Name Ammendornfinger, jetzt bei der Dornfingerspinne, die Amme eben, die die Kinder gut betreut. Da war ein kurzer Sidestep noch eben. Zudem kommt eigentlich nur, weil die diese Gespinste haben, wo eben der Dornfinger mit dem Gespinst, mit dem Kokon drinnen ist und da eben der weibliche Dornfinger quasi das so bewacht und eben auch verteidigt.
Der Vater wird gefressen.
Er hat sich länger in den Armen seiner Braut aufgehalten und jetzt steht sie über ihm und isst ihn. So saugt sie ihn aus.
Ist das normal, Herr Hörweg? Machen das die Spinnen?
Nein, das kann vorkommen und ja, wenn man so will, was ist wichtig? Ja, dass man seine Gene weitergibt. Wenn man dann, sagen wir, als Männchen eh auch schon, sagen wir, am Lebensende, also die meisten heimischen Spinnen, ja, leben vielleicht ein Jahr, ein bisschen länger, eineinhalb, und er gar keine Chance hat mehr, sich mit einem weiteren Weibchen fortzupflanzen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sich selbst dann auch noch opfert als gute, proteinreiche Nahrungsquelle. Mhm. Das heißt, wenn das Weibchen dann das Männchen auffrisst, hat sie schon, sagen wir, mehr Nahrung, kann vielleicht auch mehr Nachkommen produzieren. Das heißt, genetisch von der Evolution her macht es auch einen Sinn. Es kommt aber viel seltener vor, als man glaubt. Also diese berühmten schwarzen Witwen, also eben die Kugelspinnen, da kommt es natürlich auch vor. Aber ist jetzt nicht so, dass, sagen wir, jede Kugelspinne bei jeder Paarung da das Weibchen das Männchen frisst. Bei den Radnetzspinnen haben wir da auch eine andere Entwicklung, da gibt es ja, da sind die Weibchen oft wesentlich größer als die Männchen, das sind dann die sogenannten Zwergmännchen und da hat sich das vielleicht schon ein bisschen entwickelt, je kleiner das Männchen ist, desto leichter kann es dann auch flüchten, quasi nach der Paarung. Also dadurch hat sich das ein bisschen auseinander dividiert, fürs Weibchen ist immer gut, wenn es größer ist, mehr Nahrung, mehr Nachkommen dann produzieren kann auch und die Männchen sind da ein bisschen kleiner geworden. Also es gibt auch wirklich innerhalb der Spinnen unterschiedliche Entwicklungen, wie man damit umgeht. Und vielleicht noch kurz zu den Wolfsspinnen und den Transport. Genau, die Nachkommen gehen eben dann von den Kokon, krabbeln im Regelfall auf die Mutter drauf. Da kriegt man dann auch oft sehr lustige Fotos und interessante Fotos, weil das fällt den Leuten dann schon auf. Was ist das für ein Tier? Oder manchmal wird auch erkannt Spinne. Da eben kann man ja nicht erkennen, jetzt irgendeine Zeichnung, irgendein Muster oder so. Und das sind dann sehr oft quasi die vielen Jungspinnen drauf. Und zum Beispiel bei einer Art, beim Trommelwolf, war mal die Spinne des Jahres, da bleiben die Jungtiere zum Beispiel am Kokon sitzen. Die krabbeln dann gar nicht auf die Mutter weiter, sondern bleiben am Kokon, werden quasi so nachgeschliffen, wie wenn sie auf irgendeinen Jutesack vielleicht drauf sitzen würden. Und das erklärt man sich als eventuell Anpassung an ein bisschen einen feuchteren Lebensraum, wo das vielleicht sinnvoll ist. Also es ist wirklich total spannend, was es alles in der Natur gibt und ich sage immer, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt und vieles, ja, weiß man oder ich eigentlich auch gar nicht.
Ich meine, diese Skurrilitäten der Spinne und was dann ja auch zu dieser Vermenschlichung geführt hat, also Tarantel und auch die Wortwahl dann, wenn man sagt, wie eine Tarantel, schwarze Witwe und solche Sachen, das ist schon, die Spinnen sind uns da schon nahe. Also vielleicht im Lebensraum, weil wir mit ihnen zusammen sind, aber diese Kuriositäten, sie fallen da schon auf die menschliche Wahrnehmung irgendwie gut oder passen auf die, das passt irgendwie zusammen offenbar.
Ja, also ich glaube schon, dass das auch immer wieder ein Thema ist, weil eben gerade menschliche Behausungen, Wohnungen, Häusern, man kann schon mit Spinnen zusammenkommen, eigentlich ja gar nicht so häufig, weil sie ja auch dämmerungs- und nachtaktiv sind und eher in Spalten und Ritzen versteckt sind und uns wahrscheinlich mehr meiden als wir vielleicht sie sogar. Aber gerade auch diese Namensgeschichten, das ist eigentlich total spannend. Genau, gerade Taranteln, ja, das kommt ja immer diese, sagen wir mal, Furcht vor der Tarantel oder man sagt auch von der Tarantel gestochen, das kommt ja eigentlich da aus der Gegebenheit, dass da die apulische Tarantel in Italien eben nach der Stadt Tarent benannt wurde und da waren auch früher im Sommer die Erntehelfer unterwegs auf den Feldern und haben natürlich auch Wolfsspinnen beobachtet dabei und da hat man vermutet, weil die dann, ja, Schwindel, Anfälle hatten und so weiter, dass die auch von der Spinne gebissen wurden.
Das war wie von der Tarantel gestochen.
Genau. Ja. Und das ist dann überliefert worden. Dann hat man, glaub ich, sogar auch Feste draus gemacht, diese Tarantella, diese Tänze, um dem ein bisschen zu begegnen und so. Und das hat sich eigentlich so lange dann gehalten, bis dann irgendwann einmal die Vermutung war, das waren eigentlich normale Sonnenstiche, wenn man so will, wo die Leute in der Hitze und dann da Symptome gezeigt haben, aber nur weil im Parallel eine Spinne irgendwo herumgelaufen ist, wurde das dann in Verbindung gebracht. Und das haben wir heute ja auch noch sehr oft. Also ich bekomme auch Anrufe oder Fälle, also auch von der Vergiftungsinformationszentrale immer wieder, dass jemand von einer Spinne gebissen worden sei. Und dann kriegt man vielleicht ein Foto oder nicht, kann man es erkennen. Aber davon unabhängig, meistens ist es so, dass jemand die Spinne, das Tier, in der Nacht, am Vorabend irgendwo im Zimmer gesehen hat. Am nächsten Tag wacht man auf mit irgendeinem schmerzenden Teil, also ich weiß nicht, wie ein Biss, ein Stich. Und auch die Ärzte tun sich da natürlich schwer. Hat mir jetzt eine Mücke gestochen, eine Gelse, was eine Biene, eine Wespe, was war es? Oder es gibt ja andere Parasiten, Flöhe, Läuse, es gäbe ja vielleicht einiges. Und darum ist es immer wichtig, auch die Umstände zu kennen. Weil für uns Wissenschaft ist wichtig, ein dokumentierter Spinnenbiss, und da gibt es eben leider oder Gott sei Dank nur recht wenige, ist eigentlich nur dann der Fall, wenn man die Spinne eigentlich wirklich beim Beißen beobachtet. Wenn man das Tier dann, wenn man so will, auch einfängt und auch von einem Spezialisten bestätigen lässt. Eben, ich habe schon genannt, auch viele Ärzte kennen den Unterschied Insekt, Spinne nicht. Und auch bei den Spinnen selbst, es ist manchmal nicht so leicht zu wissen, was das ist. Und erst eben, wenn das alles zusammenpasst, wäre es von der Wissenschaft her ein verifizierter Spinnenbiss. Und genau deswegen muss man vorsichtig sein, wenn da Meldungen sind, wie diesen Sommer mit der braunen Violinspinne, dass da auch Menschen gestorben sind. Wirklich verifiziert ist das, glaube ich, war bei den drei Fällen kein einziger. Sehr oft hat man immer bakterielle Sekundärinfektion durch den Biss. Das ist genauso, wie wenn einem Hund oder Katze beißen oder kratzen würden. Und ja, also das muss man alles, sagen wir mal, wissen, berücksichtigen. Und dann macht es aber auch spannend. Und wenn wir auch noch kurz zu Taranteln, schlimmer wird es eigentlich noch, weil im englischen Sprachraum Tarantulas eigentlich die Familie der Vogelspinnen betrifft. Also eine ganz andere Spinnenfamilie, eben die großen, haarigen, eben auch Terrarientiere, deren Biss eigentlich kaum gefährlich ist vom Gift her, aber durch die Größe der Giftklauen eben auch und den Bakterieneintrag durchaus relevant sein kann, aber jetzt eigentlich auch nicht wirklich gefährlich. Mhm. Und eben man hört Tarantel, meint der eine jetzt eine Vogelspinne, der andere eine Wolfsspinne. Mhm. Und ja, wenn man da die Umstände kennt, ist es immer sehr spannend.
Das ist schon interessant. Ich glaube, einer der häufigsten Fehlschlüsse der Menschheit ist eben dieses, ich glaube, Latein heißt es cum hoc ergo propter hoc, mit diesem, also wegen diesem. Also man, alles, was vorher vorgefallen ist, vor der Erkrankung, führt man darauf zurück, und eben, wenn es genau, eine Spinne war, die man gesehen hat.
Dann ist es automatisch, weil es ist immer noch besser, die Spinne, die ich irgendwann gesehen habe, da hinein zu projizieren, als etwas, was man gar nicht kennt. Mhm. Man will ja eigentlich durchaus was wissen, und das ist auch gut, und darum stehen auch wir, sagen wir mal, da im Museum eigentlich zur Verfügung für diverse Anfragen, oder speziell ich, weil mich sowas auch interessiert, und nur so kann man eben auch solche vielleicht Missverständnisse ein bisschen auflösen.
Wenn wir noch zu den Sinnen der Spinne kommen, das ist ja hochskurril, wer braucht 8 Augen?
Ja, muss ich gestehen, keine Ahnung, 2, die man besser ausstattet, würden vielleicht auch reichen.
Sie hat ja auch so 2 große Augen vorne wie Scheinwerfer und so kleinere Nebenaugen daneben, das Foto auf dem Buch, das Sie hier am Tisch haben.
Genau, das ist, kann ich nur empfehlen, auch das Buch von Nentwig et al. Über Spinnen, alles, was man missen muss, da haben sie versucht, eben das schön zusammenzufassen. Sehr empfehlenswert. Genau, und da sieht man am Cover vorne eine Springspinne. Genau, das sind die Spinnenfamilie, wo eben diese vorderen Mittelaugen, wie Sie schon richtig gesagt haben, so scheinwerferartig vergrößert sind. Bei den Springspinnen macht das Sinn, wie der Name schon sagt, die überwältigen ihre Beute oft im Sprung. und müssen da schon visuell, sage ich mal, sehr gut aufgestellt sein. Das brauchen eigentlich die meisten anderen Spinnen nicht, die da versteckt in Ritzen leben und so weiter. Die brauchen das nicht. Die Springspinne aber schon. Und das ist ja auch eigentlich beeindruckend, wie so ein kleines Tier, also Zebra-Springspinne kennt man vielleicht, weil die sehr oft auch an Hauswänden im Sommer, wenn es sonnig ist, da sitzt und auch wirklich ganz neugierig einen verfolgt und so nachschaut. Und dass die diverse Insekten da im Flug wirklich fängt, ist schon auch, sag ich mal, neuronale Meisterleistung eigentlich für so ein kleines Hirn, dass die das kann.
Und sieht die auch gut?
Genau, das ist aber eben eine der wenigen Spinnen, die wirklich gut sieht, eben aus dem Grund, die muss das. Da ist dann auch noch spannend, durch den Sprung, der ja, weiß nicht, wie wenn wir, keine Ahnung, von einem Hochhaus runterhüpfen oder so, die Spinne im Größenvergleich, da dient zum Beispiel der Spinnfaden, die Seide, wie ein Bungee-Jumping-Seil. Das heißt, sie hat eigentlich immer ihr Sicherheitsseil mit und kann daher springen, ihr kann nichts passieren. Also auch da sieht man wieder, wie genial und faszinierend die Tiere sind.
Und wo sind die anderen vier Augen hinten dran? Also für den
genau,
Rückwärtsgang,
die hat dann noch eine, sehr oft sind diese acht Augen in zwei so Reihen angeordnet. Mhm. Und natürlich, eben durch die seitlichen Augen nehmen sie schon seitlich vielleicht mehr wahr, als wenn nur zwei Augen da wären.
Und das sind Facettenaugen, oder?
Nein, sind keine Facettenaugen, sind eigentlich im Regelfall einfache Punktaugen. Mhm. Die Details habe ich jetzt nicht parat, aber wie Sie auch schon richtig angedeutet haben, im Einstieg zur Physik, das Entscheidende bei den Spinnen sind ja eigentlich die Haare, die Vibrationen aufnehmen können und so weiter. Und ja, also das ist eben auch faszinierend und das macht vielleicht, sage ich mal, auch ein bisschen diese Furcht aus vor Spinnen, weil die eben nicht alles so visuell wahrnehmen wie wir Menschen, sondern eben da so eine Perzeption haben über Vibrationen, Erschütterungen, mit denen wir wenig anfangen können.
Es gibt in Wien einen Neurobiologen, er ist jetzt emeritiert, Friedrich Barth. Mhm. Er hat an den Sinnen der Spinne geforscht und er hat erzählt, dass die Genauigkeit, mit der die Sensoren im Inneren ihres Skelettes Bewegungen wahrnehmen kann, also Vibrationen wahrnehmen kann, wenn man das vergleicht, wenn die Spinne 100 Kilometer groß wäre, würde sie einen Millimeter in der Verformung wahrnehmen können. Also unglaubliche Genauigkeiten. Und er hat geforscht an Spinnen in Zentralamerika, die sich dann auf grundsätzlich mal alleine unterwegs sind, aber für eine Stunde treffen sie dann den jeweiligen Partner und treffen sich auf einer Pflanze und durch Vibrationen tauschen sie dann Informationen aus und ich spiele ihnen das vor. Und ich habe eine Stelle von Friedrich Barth hier.
Es findet während dieser Stunde eine sehr komplexe Kommunikation zwischen Männchen und Weibchen auf den Pflanzen statt, mit Hilfe von Vibrationen. Und dazu schwingt das Männchen mit dem Hinterleib und leitet die Vibrationen über die Beine, über die acht Beine in die Pflanze ein. Die Pflanze überträgt diese Vibrationen zum Teil über weite Strecken, also mehrere Meter, bis zum Weibchen. Und das Weibchen empfängt das männliche Signal und wenn es in der richtigen Stimmung ist, antwortet es mit dem eigenen Vibrationssignal.
Und er sagt dann auch, die große Leistung findet eigentlich in den Sensoren selbst statt und gar nicht erst zum Gehirn. Dieses Filtern von den normalen Umweltschwingungen der Pflanze, die es so gibt, dieses Selektieren, Embedded Sensors ist da das Stichwort in der Technologie, wird das auch übernommen oder eingesetzt, das kann man sich abschauen von der Spinne.
Na, da eben, ist ja wirklich der Fachmann am Werk gewesen. Ich habe ihn auch noch auf der Universität als Lehrer gehabt, aber eben, er war der Tierphysiologe, das war nicht meine Richtung, aber zeigt eben wirklich, wie spannend und ja, wie faszinierend so ein kleines Tier da werkt eben und diese ja, Sensorik ist genial. Man fragt sich ja, braucht es diese Genauigkeit, aber offensichtlich eben funktioniert es und klappt. Und Ähnliches gibt es ja dann auch, sage ich mal, beim Zupfen am Netz, dass auch die Spinne eigentlich erkennt, ist das jetzt eine Beute, ist das ein Räuber, ist das eben das Männchen jetzt für die Paarungsbereitschaft, dass sich eben Weibchen, Männchen finden. Und total spannend. Oder eben zum Beispiel eben auch bei dem genannten Trommelwolf, der dann wirklich eben auf dem, auf einem trockenen Blatt mit Hinterleib trommelt. Der hat auch spezielle Haare, die das wie so Trommelschlögel überhaupt ermöglichen. Also auch akustisch, dass da, sagen wir mal, so ein Balzverhalten gibt. Das würde man einer kleinen Spinne ja auch nicht zutrauen. Also total spannend, ja.
Ich meine, wir Menschen sind auch nicht schlecht. Wenn wir zum Himmel schauen, sehen wir einen Vogel fliegen und können abschätzen, ob es vielleicht ein Beutegreifer ist oder eine Taube, ist eine ähnlich. Große Distanz. Mhm. Wir machen es halt über die Augen.
Genau, ja. Ja.
Bei Friedrich Barth im Labor kann ich mich noch erinnern, war es dunkel und das Terrarium schwach beleuchtet und er hat dann auch diese Signale verstärkt, diese Vibrationssignale und ins Akustische transformiert. Das war schon eine interessant unheimliche Geschichte. Bei Ihnen im Museum sind die Tiere ja eher tot.
Genau, wir haben hier im wissenschaftlichen Sammlungen nur ja, totes Material, es sei denn eben, wenn Leute Sachen vorbeibringen, die sie bestimmt haben wollen und wo die Tiere noch leben, dann kann es schon passieren, dass ich die eine oder andere oder auch mehrere halt auch noch lebend habe oder zum Herzeigen bei Führungen. Genau, wir haben eben da wirklich eine auch sogenannte Nasssammlung, also es hat sich bewährt im Gegensatz zu Schmetterlingen, die gern genadelt sind oder andere Insekten, dass die Spinnen da in Alkohol, das ist ja so 70%iger Ethanol, auch vergällt aufbewahrt werden und dient eben wirklich zu Vergleichszwecken, dass man sagen kann, also die ältesten Teile der Sammlungen sind über 200 Jahre alt, auch weltweit gesammelt, früher hat es ja auch noch große Forschungsexkursionen zum Beispiel gegeben und dass man sagen kann, okay, hat es diese Art da schon gegeben, je nachdem kann man da verschiedene Sachen feststellen. Oder auch heutzutage dann mit genetischen, molekularbiologischen Methoden, wo man dann auch die DNA dann teilweise aus den Tieren noch extrahieren kann, kann man dann auch zum Beispiel Artkomplexe aufdröseln, sagt man da. Früher hat man halt vielleicht vieles als die eine Art nur angesehen und wenn man jetzt genauer schaut, gerade bei, sagen wir mal, weit verbreiteten Arten, dass doch die ein oder andere Unterschiede gibt, da hilft uns, sagen wir mal, die Genetik oft da kommt vielleicht raus, naja, genetisch schaut es nach drei verschiedenen Arten an und dann kann man sich die Tiere noch einmal genau unter dem Mikroskop anschauen. Ah, gibt es da vielleicht irgendein Merkmal auf dem Körper, wo vielleicht Unterschiede sein können? Weil alles entwickelt sich auch in der Wissenschaft, die Mikroskope werden besser, die Auflösungsmöglichkeiten. Heutzutage kann man auch mit Elektronenmikroskopie also arbeiten und da mehr Details feststellen als früher. Und eben, oft sind so Kleinigkeiten entscheidend, weil sie eben auch ja, funktionell dann einen Unterschied machen. Und darum ja, finde ich es auch immer gut und wichtig, wirklich auch den Hintergrund zu wissen, die, wenn man so will, ökologische Nische. Weil es kann eben schon ja, etwas ausmachen. Warum ist der nur dort in irgendein mikroklimatisch, kann das einen Unterschied machen? Und eben die Tiere passen sich dann wirklich oft speziell an diese Lebensräume an und schauen dann eben vielleicht ein bisschen anders aus. Irgendwann ja, trennen sich da die Arten vielleicht auch auf. Also total spannend. Oft kann man da auch so ein bisschen, ja, wenn man so will, eine zeitliche Entwicklung feststellen. Oder auch beim Amendornfinger hat es immer geheißen, der ist durch den Klimawandel zu uns gekommen. Nein, ich habe da im Museum ein Exemplar stehen, das ist, weiß ich, glaube ich, 1959 schon in der Lobau gefunden worden. Also hat es auch immer schon gegeben, aber oft weiß man das nicht. Mhm. Und daher eben wirklich gut und wichtig, dass es so naturwissenschaftliche Sammlungen gibt. Vor allem, wo dann auch neu beschriebene Arten auch noch hinterlegt werden. Weil man fragt sich vielleicht, ja, wir haben 52.000 Spinnenarten weltweit. Man muss doch jetzt schon alles wissen, welche es gibt. Nein, es kommen im Jahr sicher noch über 1000 Arten dazu. Wir wissen das Gott sei Dank auch ganz genau, weil es einen World Spider-Katalog gibt, den jetzt Kollegen in der Schweiz da führen. Die machen sich wirklich die Mühe, jede neu beschriebene Art auch gleich in diesen Katalog einzutragen und nämlich auch gleich mit der Originalliteratur. Das heißt, wir können eigentlich von allen 52.000 Spinnenarten nachlesen, wie derjenige Erstbeschreiber das festgestellt hat. Weil um das geht's. Ich kann jetzt auch sagen, die Spinne habe ich noch nie gesehen. Für mich ist sie zwar neu, aber sie wird weltweit jetzt keine neue Art sein. Und darum braucht man die Museen, um dieses Vergleichsmaterial zu haben. Man braucht die Literatur dazu. Und das macht eben, wenn man so will, diese taxonomische Arbeit mit Arten beschreiben, unterscheiden, einfach zeitaufwendig. Und ist natürlich heutzutage geht es vielen zu langsam. Mit der Genetik gibt es zwar eine Unterstützung, aber im Endeffekt bleibt es immer noch dabei, dass man sich Tiere auch unter dem Mikroskop in Ruhe anschauen muss. Und das macht es ja auch spannend.
Es gibt ja auch die Birder, die Menschen, die Vögel ja beobachten. Und ich habe einmal versucht, mit einem Birder, der wirklich aus ganzem Herzen dabei ist, zu verstehen, warum man das macht. Ich habe es aber nicht herausgefunden. Einerseits sagt er, feststellen, ich habe diese Art gesehen auf einem bestimmten Platz und ich habe damit eine Liste, die immer größer wird. Und dann wollte ich ein bisschen weiter fragen, warum man das macht. Und da habe ich dann von ihm, von dieser Person jetzt keine Antwort bekommen. Haben Sie eine Antwort, warum man das macht bei Spinnen? Warum will man die Arten möglichst in ihrer Gesamtheit erkennen?
Es ist immer mal schön zu wissen, also ich könnte nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel, was man von mir aus im eigenen Garten hat. Wie gesagt, ich habe auch nur einen kleinen Garten, 40 Quadratmeter, bin aber immer wieder erstaunt, welche unterschiedlichen Arten, also da rede ich jetzt nicht nur von Spinnen, aber welches Insekt oft vorbeifliegt oder welcher Vogel. Also einfach schon wissen wollen, was ist in meiner Umgebung. Dann natürlich, das ist etwas, was sich auch die Wissenschaft jetzt teilweise zunutze macht, wenn so Citizen Scientists, Leute, die eben wirklich viel draußen sind und beobachten, eben so Fundmeldungen kreieren, weil dann kann man schon sagen, ja, diese Art war an dem Tag eben genau dort. Kann zum Beispiel dann auch, gerade wenn wir von Klimawandel und Erwärmung reden, zum Beispiel, man stellt ja das eh auch immer wieder fest, jetzt auch wo es so warm war, die Pflanzen treiben früher aus, beginnen früher zu blühen, auch Tiere, die vielleicht wandern, Vogelzug, all das kann einen Einfluss haben. Also es ist schon interessant zu sehen, keine Ahnung, vor 10 Jahren sind da die ersten Tiere im März aufgekommen und jetzt sehen wir schon Mitte Februar. Also das ist schon auch so ein indirekter Beweis, dass die Temperaturerhöhung einen Einfluss hat. Also das wäre ein Punkt. Natürlich, ja, haben viele Leute schon auch, wenn man so will, ein bisschen einen Rekordgedanken und kann da vielleicht ein bisschen Konkurrenz haben. Ich habe schon 20 Arten gesehen, du hast schon 100. Aber man kann das auch nützen, um sich auszutauschen. Mhm. Und mit den vielen technischen Möglichkeiten, den Plattformen, die es da gibt, entweder Naturbeobachtung.at vom Naturschutzbund oder iNaturalist nützen das. Also das macht schon auch Sinn und kann eigentlich auch helfen, Leute ein bisschen auf diese Art Kenntnis hinzubringen, weil es, also da machen wir es natürlich die KI auch schon ein bisschen zunutze, geht aber natürlich primär bei Arten, wo auch von den Fotos her mal etwas sagen
dass kann. Dass man einen Vorschlag kriegt, was ist das für ein
genau,
Tier,
das ich das kann schon helfen, dass man eben auch sich selber leichter einlernt, weil ja früher hat man sich durch Bestimmungsschlüssel, durch dicke Bücher durcharbeiten müssen, was im Gelände jetzt nicht mehr so spannend ist. Und wenn ich auf einer App, Pflanzenerkennungs-App oder was auch immer, schon ein bisschen einen Vorschlag habe, also dieser niederschwellige Zugang, finde ich schon auch gut und hat auch eigentlich durch Corona schon ein bisschen gezeigt, wo die Leute verstärkt draußen waren, dass man da verschiedene Möglichkeiten durchaus nutzen kann. Und wie gesagt, das kann man sich wieder so zunutze machen. Generell, ja, ist jede Fundmeldung gut, weil ja, wir müssen jetzt nicht mehr jede Radnetzspinne, die man wo vielleicht in einer Hecke findet, extra töten, umbringen, damit sie da in der Sammlung liegt. Wenn ich das als Fundmeldung auch dokumentiert habe, kann ich auch sagen, okay, diese Art, ich habe Belege im Museum von den 20er, 30er Jahren, dann gibt es diese Meldungen. Also man muss heutzutage auch natürlich versuchen, da möglichst viele Quellen mit einzubeziehen, was die Arbeit aber natürlich nicht leichter macht, weil früher hat man eine Bibliothek gehabt, wissenschaftliche Sammlungen und jetzt ja müsste man schauen, was hat iNaturalist, was hat Naturbeobachtung.at, das ist ja alles nicht konkurrent und ident, sondern unterschiedlich oder manches ist vielleicht sogar überlappend. Wir haben
Zoopodat, glaube ich,
gibt es
für die professionelleren.
Super Quelle auch für einiges. Und wir haben durch die Arachnologische Gesellschaft, also wir haben da auch natürlich eine wissenschaftliche Spinnengesellschaft, die in Deutschland beheimatet ist. Und die haben auch ausgehend eben von einem früheren deutschen Atlas, gibt es dem auch eine Möglichkeit, Spinnenbeobachtungen, auch von Sammlungen, von Publikationen dort einzutragen. Und all das gibt's, da gibt's viele Möglichkeiten, oder dann, weiß ich, Kollege Christian Komposch aus Graz, unser Spinnenexperte, hat natürlich auch eine eigene Datenbank im Öko-Team, weil er eben seit 30, 40 Jahren an Spinnen forscht. Und spannend und gut wäre natürlich auch, wenn all das irgendwo zusammenfließen würde, ist dann oft, sind technische Hürden oder sonstiges. Aber es zeigt, es gibt viele Daten, die man aber oft auch gar nicht kennt. Und wir Wissenschaftler sind natürlich schon bemüht, auch dann im Hinblick auf Erstellung von rote Listen, welche Arten sind wirklich gefährdet, welche Lebensräume. Da ist es eben wichtig, auch diese Daten zu haben, weil sonst kann man schwer einschätzen, ja, diese Spinne ist selten und gefährdet. Kann sein, muss aber nicht sein, weil vielleicht gibt es irgendwo Quellen, die man nicht kennt.
Sind Sie zufällig zu den Spinnen gekommen oder haben Sie das von langer Hand geplant?
In der Tat bin ich eher zufällig dazugekommen. Ich habe im Zoologie studiert an der Uni Wien. Ja, Professor Barth ein bisschen kennenlernen dürfen, aber da hatte ich mit Spinnen nichts am Hut. Mein Zugang war eben auch immer so aus ökologischer Sicht, mich haben Parasiten fasziniert.
Warum?
Weil diese speziellen Kreisläufe mit Zwischenwirt, Endwirt, was ich immer denke, keine Ahnung, an den Leberegel, der dann Schnecken als Zwischenwirte hat und ja, also total
warum
spannend.
Warum fasziniert einem sowas?
Weil ich mich auch gefragt habe, warum so komplex und so schwierig eigentlich, warum nicht einfacher, aber sagen wir mal, der Erfolg gibt ihnen recht, wenn man so will, es funktioniert und macht ihm manchmal durchaus Sinn und zeigt ihm auch, dass ein guter Parasit seinen Wirt ja gar nicht schädigt, weil es ja sonst das System ad absurdum führen würde, weil mit einem toten Endwirt, dann ist der Zyklus gestoppt und bringt nichts. Und all diese Sachen. Und so bin ich eigentlich am Museum auch gelandet, weil man konnte eben auch schlecht Tiere umbringen, nur um dann reinzuschauen, welche Parasiten es gibt. Und da ja, für meine Diplomarbeit konnte ich zwischen ägyptischen Kröten und Spitzmäusen aus Niederösterreich wählen, um diese eben anzuschauen, zu sezieren, welche Würmer da im Darm und so weiter sind. Ich habe mir dann für die Spitzmäuse entschieden und das war eigentlich mein Beginn hier im Museum. Also ich habe dann wirklich die Diplomarbeit da gemacht, war in verschiedenen parasitologischen Projekten. Ja, und mein Zugang zu den Spinnen war eben ein Zufall. Das war das Sommerloch 2006, der Sommer, wo eben der Ammendornfinger ja beginnend vermeintlich einen Arzt aus Linz gebissen hat und dann plötzlich wurden alle Leute vom Dornfinger gebissen, da war auch eine mediale Aufregung und so weiter.
Und vermeintlich?
Nein, die Aufregung war wirklich da.
Aber gebissen wurden sie nicht?
Gebissen wurden sie
nicht. Oder die wenigsten.
Oder die wenigsten, genau. Und da haben halt alle Welt hat nach dem Dornfinger gefragt. Und muss sagen, mein Vorgänger hier in der Spinnentiersammlung, der war schon längere Zeit in Pension und war ihm nicht mehr greifbar. Und ich war im Sommer ja fast der einzige Biologe da, der halt in der Abteilung war. Und
Dienst gesagt, hatte.
und ich habe gesagt, naja, natürlich muss man sich damit auseinandersetzen mit Anfragen. Habe dann eben auch eine Expertenrunde zusammengebracht, weil ich selber ja keine Ahnung hatte, eben in Christian Komposch aus Graz, an Veterinärmedizin, ob das für die Haustiere gefährlich ist, an Mediziner, dann auch, glaube ich, eine Dame vom Kurier, von den Medien, wie man das eben so verbreitet. Nein, war total spannend und zeigt eben auch, ja, wie toll es eigentlich sein kann, wenn man auch so interdisziplinär die Standpunkte von verschiedenen Seiten betrachtet und eben, so wie ich jetzt erklärt habe, was ist wirklich ein verifizierter Spinnenbiss, naja, dann kommen wir schon wieder woanders hin. Mhm. Andererseits natürlich, die Leute haben ein Recht, informiert zu werden und die Medien greifen das natürlich auch auf, zu Recht. Und heutzutage, sage ich aber immer, gibt es ja so viele Informationsquellen, also man muss nach wie vor, sage ich mal, ein bisschen selektiv bleiben, was kann man wo rausziehen, welche Info ist wirklich seriöser als andere. Also man muss einfach viel mehr vielleicht auch sich das Ganze bewusst machen. Natürlich hat keiner mehr die Zeit, da jetzt ewig zu recherchieren. Das fällt uns Wissenschaftlern schon schwer genug, weil man einfach die Zeit nicht mehr hat. Aber trotzdem muss man, sagen wir mal, mit einem gewissen Qualitätsanspruch, glaube ich, schon an die Sache herangehen. Und war total spannend. Und dadurch, ja, war dann im Frühjahr 2007, hat der damalige Direktor Bernd Lötsch dann gemeint, naja, vielleicht besetzen wir die Spinnentiersammlung doch nach. Und da hatte ich eben das Glück eigentlich auch, dass ich, obwohl Parasitologe, aber eben quasi mit diesem Spinneneinschlag und, wenn man so will, milden Zecken,
die
auch parasitologisch sind, gehören auch zu Spinnentiere. Wie gesagt, da habe ich dann das Glück gehabt, dass ich eben diese Stelle übernommen habe und bin eigentlich fix angestellt seit März 2007, aber im Haus eigentlich ja schon seit 1999. Also mittlerweile ja, kenne ich das Haus ganz gut und ist total spannend.
Und man arbeitet sich da ein in das Thema. Und
genau,
das wird immer das natürlich größer, das Wissen.
Wie gesagt, die Aufgabe ist ja wirklich primär, diese wissenschaftliche Sammlung zu betreuen. Und man muss sich vorstellen, ich habe geschätzte 50.000 Objekte, ich weiß es gar nicht genau, weil noch gar nicht alles erfasst ist. Ich habe noch alte Zettelkataloge, ganz alte, dann sage ich mal den Hauptkatalog, wo ein Großteil schon passen sollte. Ja, durch die Kriegswirren gibt es aber vielleicht viele Sachen, die am Zettel stehen, in der eigentlichen Sammlung gar nicht mehr. Also ich muss dann schon noch die Gläser in die Hand nehmen und schauen, gibt's das noch? Dann hat es natürlich oder gibt es immer noch weltweit teilweise Live-Verkehr, wenn Anfragen kommen, was habt ihr, dass eben Spinnen dann verifiziert werden, neu bestimmt, überarbeitet. Da ladet man natürlich die Gastforscher ein, dass sie herkommen, weil hin und her schicken ist schwieriger, Alkoholmaterial, also man kennt es ja selber vom Fliegen, es macht es nicht einfacher, aber es kann natürlich nicht jeder kommen, also zum Beispiel gerade bei Pseudoskorpionen sitzt der weltweite Spezialist in Australien, also der kann nicht auf die Schnelle vorbeikommen. Und da haben wir zum Beispiel eine tolle Sammlung auch an Typen nennt sich das, also Tieren, an denen die Art zum ersten Mal beschrieben wurden, weil eben der Max Beyer in den 30er Jahren der Spezialist für Pseudoskorpione war. Darum ist das auch, sage ich mal, jetzt meine Lieblingsgruppe, wo ich auch versuche, mich einzuarbeiten, weil auch da eben sonst keiner in Österreich damit arbeitet.
Gibt es irgendetwas, was diese Menschen, die sich mit Spinnen beschäftigen, vereint? Was sie gemeinsam haben?
Es ist wahrscheinlich wie bei sehr vielen Biologen einfach auch die Liebe zur Natur und zur Beobachtung. Und ja, wenn man sich wirklich genauer auch mit den Spinnen auseinandersetzt, wir haben ja ein paar Aspekte gebracht, es ist einfach faszinierend. Aber das gilt wahrscheinlich für jede andere Tiergruppe auch. Und also wenn sie da jetzt die Kollegin, die mit Schlupfwespen arbeitet, sich da denkst, wird genauso von ihren Tieren schwärmen wie ich von den Pseudoskorpionen oder von den Spinnen. Aber das gehört auch dazu und es soll so sein. Und ich denke mir, es ist einfach wichtig, ja, auch das ein bisschen aufzuzeigen. Das sind Gruppen und ich kenne das natürlich auch von den Parasiten, wo ich auch immer noch in Projekten drinnen bin. Das sind Tiergruppen, ja, das will man vielleicht nicht so hören und manchmal ist vielleicht auch gut, wenn man nicht alles weiß, aber man muss schon was wissen, um, sag ich mal, auch eine Angst zu bekämpfen, die nämlich im Regelfall sehr unbegründet ist. Und ich zitiere da ja, glaube ich, viele Spinnenforscher, ich glaube, das sagen alle, ja, also gegen Spinnenangst hilft nur Spinnenwissen.
Christoph Hörweg, vielen Dank für diesen Einblick in die Biologie der Spinnen.
Sehr gerne, danke fürs Kommen.
So, das war's. Das war die physikalische Soiree 252 über die Spinne. Die Radiosendung dazu gibt's am 22. Februar im ORF Radioprogramm Österreich 1. Das ist ein Samstag ab 17 Uhr, 2 Stunden über die Spinne. Die Zitate in unserem Gespräch stammen aus dem Buch The Essential Naturalist von Michael Graham. Timeless Readings in Natural History. Überhaupt ein Buchtipp. So schöne Geschichten. Und daraus war der Text von John Crompton, The Life of Spiders. Er hat das 1954 geschrieben. Gelesen hat die Zitate Nina Strehlein. Und der Ausschnitt aus dem Interview mit Friedrich Barth stammt aus der Sendereihe Vom Leben der Natur, die ich schon vor einiger Zeit mit ihm gestaltet habe. Man kann sie in voller Länge hören in der physikalischen Soiree 149 über die Sinne kleiner Tiere, also ein bisschen zurückblättern. Das war's, Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Bis bald. Thank you.